ARD.
500 Millionen Europäer.
500 Millionen Europäer flehen 300 Millionen Amerikaner an, dass sie uns vor 140 Millionen Russen schützen, die seit 3 Jahren nicht imstande sind, 40 Millionen Ukrainer zu besiegen.
Aber das ist die Folge der Undankbarkeit von Präsident Zelensky und seiner Unfähigkeit, internationale Politik zu führen.
Polen kann sich in dieser neuen Realität nur wiederfinden im europäischen Rahmen. Alleine sind wir auf einem verlorenen Posten.
In Polen. Schema, herzlich willkommen zur 40. Folge von In Polen.
Wir sind Martin Adam und Christine Joachim, eure ARD-Korrespondenten in Polen, und ihr hört den Podcast aus dem ARD-Studio Warschau.
Knapp 2 Wochen ist es her. Da hat ein Gespräch zwischen Donald Trump und Wolodymyr Zelensky im Oval Office für ein Beben in den Beziehungen zwischen Europa und den USA gesorgt.
Der Eklat zwischen Trump und Zelensky auf offener Bühne hat für viele Staatschefs in Europa noch einmal Gewissheit gebracht. Im Ernstfall können sie sich wohl nicht mehr auf die USA verlassen.
Wie ganz Europa sucht auch Polen nach einer neuen Strategie, wie es sich in dieser neuen Weltlage behaupten kann. Denn plötzlich wird auch Polen verbal auf offener Bühne vom einstigen engsten Verbündeten angegriffen.
Muss es Polens Außenminister stillschweigend hinnehmen, wenn ihn Elon Musk auf seiner Plattform X auffordert, still zu sein und ihn als einen kleinen Mann bezeichnet?
Oder sollte Polen jetzt besser klare Ansagen Richtung USA senden und selbstbewusst die Stärke Europas vorantreiben?
Darüber sprechen wir heute unter anderem mit dem Direktor des Warschauer Büros vom European Council on Foreign Relations, mit Piotr Buras.
Unseren Podcast mit all seinen bisherigen Folgen könnt ihr finden, hören und sehr, sehr gern auch abonnieren in der ARD Audiothek und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Und jetzt geht's los.
In Polen, Kapitel 40. Sei still, kleiner Mann.
Oh Gott, es ist wirklich sehr, sehr lecker.
Wirklich? Jetzt bin ich aber gespannt. Ups, Klecker.
Kannst du das Wort noch?
Szczawiowa.
Szczawiowa.
Szczawiowa. Das merke ich mir. Sauerampfersuppe.
Wir essen Sauerampfersuppe. Und das an einem ganz...
Ich
bin hin und weg von diesem Ort.
Ich auch. Ja, es ist ein historischer Ort, kann man schon sagen. Mhm. Ein Restaurant mit dem Namen Lotus?
Ja, so ein bisschen wie so ein Relikt der Volksrepublik.
Absolut, so Kommunismus-Vibes.
Schwere rote Vorhänge, ein dicker roter Teppich auf dem Boden.
Rote Stühle mit Gold, auch so ein paar Goldapplikationen.
Also Bordeaux-Rot ist schon so die parteitreue dominierende Farbe. Und dann als Deko ganz viel, wie heißt
das? Was ist das?
Das Zeug, aus dem Körbe geflochten werden. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, wie das heißt.
Rohr? Schilfrohr? Nee.
Rohr, genau. Aber in Rohrenmengen, möchte ich sagen. Überall ist Rohr. An der Decke hängt so eine Art, ja, was ist es? Ein Riesenkorb, so vielleicht so 4 Meter Durchmesser, einfach so als Deko an der Decke. Ist so ein bisschen überwältigend, aber positiv überwältigend.
Absolut. Und ich möchte auch nochmal auf die Gardinen am Fenster hinweisen. Das sind auch so diese typischen Gardinen von früher. Also so, eben nicht Vorhänge, sondern Gardinen.
Ja, und dazwischen ist so ein verblichenes Schild, handgemalt. Übersetzt so für das Kochen des Kaffees. Fürs Kaffeekochen ist die... Sozialistische Arbeitsbrigade verantwortlich.
Toll. Was man hier wohl typischerweise isst, das nennt sich Galaretta y Lornetta, und übersetzt würde man wahrscheinlich sagen so Glibber oder so Qualle und Fernglas. Und es ist, das dahinter ist verbirgt Sülze. Sich Sülze, also eigentlich alles, was so in Aspik ist, ne? Fleisch in Aspik. Und Lornetta ist ein Fernglas, und damit sind 2 Wodka-Gläser gemeint.
Was hast du nach der Sauerampfer-Vorsuppe?
Pierogis Capusto. Also Piroggen mit einer Krautpilzfüllung. So, und jetzt du.
Ich esse ja thematisch heute. Jede Entscheidung, die ich hier kulinarisch getroffen habe, hat eine inhaltliche Begründung.
Natürlich.
Ich habe ein Kotelett Belvedere bestellt. Also de facto ein Schnitzel mit Pilzen drauf und so ein bisschen wie so ein Cordon Bleu inside out.
Ein bisschen Käse.
Und so ein eigener, es gibt ja in Polen immer Sorówka oder sehr oft Sorówka, also Rohkostsalat zu allem Möglichen dazu. Also ich habe auch schon chinesisch gegessen und Krautsalat dazu bekommen. Da habe ich hier so ein kleines Salatbuffet auf einem extra Teller bekommen. Also ich bin total begeistert. Belvedere ist der Präsidentenpalast in Warschau, heißt auch Belvedere. Und wir werden über ihn sprechen, über den Präsidenten, über die große Politik. Also mein thematisches Kotelett Belvedere heute. Und weil wir ja so zwischen Rest Winter und Anfang Frühling sind, trinken wir natürlich einen Herbata Zimowa, noch einen Wintertee, trinken aber auch schon Kompott. Kompott Owocowe, also Obstkompott.
Aber eben nicht das Kompott, wie wir das so, also wie ich das früher kannte, bei Oma und Opa eingemachtes Obst. So heißt hier eben dieser Fruchtsaft oder dieses Fruchtgetränk, was man
so
eigentlich
ein,
in jeder
so ein Obstaufguss
Bar. Genau. Gibt es eigentlich immer in jeder Barmletschne dazu.
So, jetzt muss ich hier mal durch meine Käseschicht arbeiten.
Mhm.
Mächtig. Mächtig ist, glaube ich, das Wort. Aber sehr gut. Die ganze Speisekarte ist auch so ein bisschen darauf abgestimmt, dass das einfach eine Grundlage für Wodka gibt.
Ich wollte gerade sagen, dass man auf jeden Fall gleich noch einen Wodka braucht. Wir sind ja nicht ohne Grund hier. Wir haben ja immer irgendwie eine Verbindung zu unserem
Alles
Thema.
Alles inhaltlich motiviert, ja. Bis hin zum Schnitzel.
Dieses ganze Ambiente hier, dieses 70er-Jahre-Kommunismus, also man fühlt sich ein bisschen zurückversetzt in diese Zeit. Und selbst wenn man gerade nicht in diesem Restaurant ist, fühlt man sich ja gerade irgendwie zurückversetzt in eine Zeit, ja, das ist der Großmächte, ja.
Wenn man Nachrichten liest, manchmal fühlt es sich so an, als wären wir irgendwie so zurückgebeamt. Auch wenn natürlich gleichzeitig alles anders ist. Also es ist ja nicht der Kalte Krieg
reloaded.
Gleichzeitig sehen wir ja, dass so das, was es so an diplomatischen Regeln gab, wie die miteinander gesprochen haben, wie verhandelt wurde. Das ist jetzt alles so ein bisschen passé, scheint mir, oder vieles davon.
Die regelbasierte Außenpolitik, wie es ja immer heißt.
Genau, und jetzt ist einfach
Chaos.
Backenklatschen. Da hat man Ohrfeigen aus. Und wie das aussehen kann, haben wir am Wochenende sehr, sehr intensiv gesehen.
Genau, auf der Social-Media-Plattform von Elon Musk, der auch einer der Hauptakteure dieses Schlagabtauschs war, den sich da einige geliefert haben. Unter anderem eben hat das Ganze angefangen mit einem Tweet von Elon Musk, der ja, sich nochmal dazu geäußert hat, zu seinem Starlink-Satelliten, die ja in der Ukraine oder im Krieg dort eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen.
Also Elon Musk entsprechend selbstbewusst erklärt am Sonntag bei Twitter oder bei X, dass sein Starlink-System das Rückgrat der ukrainischen Armee sei und dass die komplette Frontlinie sofort im Grunde zusammenbrechen würde, wenn er das jetzt abstellen würde.
Daraufhin hat Polens Außenminister geantwortet auf diesen Link und schrieb, Starlink für die Ukraine wird vom polnischen Ministerium für digitale Angelegenheiten finanziert und kostet etwa 50 Millionen Dollar pro Jahr. Wenn sich SpaceX, also die Firma, die hinter Starlink steht, von Elon Musk als unzuverlässiger Lieferant erweist, werden wir gezwungen sein, uns nach anderen Lieferanten umzusehen.
Also ein bisschen Klatsche für Elon Musk, zumal Radosław Sikorski schreibt, mal so die ethische Frage beiseite gelassen, dass man eben das Opfer bedroht, das Opfer des Angriffs und nicht den Aggressor selbst.
Daran mischte sich noch eine dritte Person in diese Diskussion ein, nämlich Marco Rubio, der US-Außenminister. Der schrieb daraufhin, er erfindet einfach Dinge, niemand habe damit gedroht, die Ukraine von Starlink abzuschneiden. Sagen Sie Danke, denn ohne Starlink hätte die Ukraine diesen Krieg schon längst verloren und die Russen würden jetzt an der Grenze zu Polen stehen.
Also oberste diplomatische Regel, das haben wir ja auch neulich gesehen bei dem Treffen zwischen Zelensky und Trump und eben auch Marco Rubio, Danke sagen. Auch wenn man schon 100-mal Danke gesagt hat, immer nochmal Danke sagen. Richtig bunt wurde es, als Elon Musk sich dann wieder gemeldet hat, weil ihm offenbar gar nicht gefallen hat, dass jetzt hier der polnische Außenminister wagt, Widerworte zu bringen. Und Elon Musk schreibt, ich zitiere, "Be quiet, small man, sei still, kleiner Mann. Ihr bezahlt eine tiny fraction, also nur einen kleinen Anteil der Kosten für Starlink. Und überhaupt, es gäbe ja keinen Ersatz für sein Starlink-System." Das war an Sikorski gerichtet, aber das ist genau unser Thema heute. Polen möchte mitspielen auf dieser großen Bühne, hat auch allen Grund dazu. Und wenn sich der polnische Außenminister an der Stelle selbstbewusst zu Wort meldet und sagt, naja, hör mal zu, Musk, wir können das auch mit anderen Anbietern machen, weil ja, es gibt keinen 1:1 Ersatz für Starlink, es gibt aber durchaus auch privatwirtschaftlichen Ersatz für Satellitenüberwachung, für Satellitenbilder, die auch jetzt schon in der Ukraine militärisch genutzt werden und eine wichtige Rolle spielen. Wenn es also dieses Selbstbewusstsein gibt, dann kommt da richtig die große Ohrfeige. Also sei still, kleiner Mann, ist ja wirklich die absolute Demütigung, gemessen daran, dass er mit dem Außenminister eines sehr großen, sehr wichtigen Landes spricht.
Und jetzt ist die Frage, wie geht die polnische Regierung damit um? Weil es war ja eben nicht nur Elon Musk, der sich da so geäußert hat in diesem Schlagabtausch, sondern auch der Außenminister. der USA, Marco Rubio. Also es ist schon eine Auseinandersetzung zwischen zwei Regierungen gewesen.
Und dann sieht man ganz interessant, wie unterschiedlich hier in der polnischen Politik darauf reagiert wird.
Die PiS, also die Opposition hier, die hat sich demonstrativ auf die Seite von Elon Musk oder den USA geschlagen, hat sogar gefordert, dass sich Radosław Sikorski, also Polens Außenminister, dafür entschuldigt, wie er sich bei Twitter geäußert hat. Die Regierungsseite hingegen hat gefordert, dass sich die USA, also Elon Musk, entschuldigt bei Radosław Sikorski. Szymon Hołownia, der Sejm-Marschall, auch Teil der Regierung, der hat am Montag nach diesem Schlagabtausch auf seiner Pressekonferenz dieses Thema aufgenommen. Ich bin der Meinung, dass Musk sich beim polnischen Außenminister entschuldigen sollte für das, was er geschrieben hat. Polen ist ein stolzes Land und wird niemandem erlauben, es zu demütigen, seine Regierung zu demütigen, unabhängig davon, wie viele Milliarden er auf dem Konto hat. Minister Sikorski ist Minister der Republik Polen, ein verantwortungsvoller, stolzer Partner der USA, der seine Verpflichtungen musterhaft erfüllt. Niemand hat das Recht, uns so zu behandeln. Wir sind ja keine Schwächlinge.
Traktować nas w ten sposób. Nie jesteśmy jakimś popychadłem.
Und da ist ja eigentlich alles drin, worüber wir heute reden wollen.
Für Polen ist das eine ganz spezielle Situation jetzt, weil Polen eben seit dem Kalten Krieg seine gesamte Sicherheitsarchitektur auf den USA aufgebaut hat. Und für Polen sind die USA der absolut verlässlichste und wichtigste Partner, wenn es um die nationale Sicherheit geht.
Also vor allem jetzt bei Hołownia eben diese Rechnung, wir sind doch die besten NATO-Mitglieder, die es jemals gab. Wir zahlen das meiste, wir machen alles mit, wir waren überall dabei, auf uns ist Verlass. Und jetzt haben wir Angst, dass ihr uns fallen lasst. Also diese schwierige Zwischenposition, die führt dazu, dass hier in Warschau ziemliche Orientierungslosigkeit ist gerade.
Die Strategie 1, das ist die, zu Amerika zu halten, sich wieder anzunähern, zu versuchen, die Wogen zu glätten.
Kritiker sagen auch, sich anzubiedern. Also so das, was du erwähnt hast, diese Entschuldigung für Sikorski.
Ein ähnliches Verhalten sehen wir bei Polens Präsident. Andrzej Duda ist ja Ende Februar extra in die USA geflogen, um Donald Trump zu treffen. Es war eigentlich ein Gespräch für eine Stunde angesetzt. Am Ende ist es dann nur bei 10 Minuten gelandet. Eine gewisse Art von Demütigung, würde ich sagen, war das. Aber was wahrscheinlich für Andrzej Duda noch schlimmer war, war, dass er das polnische Fernsehen, sein Haus- und Hoffernsehen, könnte man eigentlich sagen, TV Republika, mitgenommen hat, die das Ganze als Live-Sendungen übertragen haben, also von dem Moment, wo er eigentlich Donald Trump treffen sollte. Man sah die ganze Zeit Andrzej Duda in diesem Raum da, wie er auf und ab ging. Ich glaube, irgendjemand hat sogar seine Schritte gezählt, die er in dieser Zeit gemacht hat.
Immer um den Tisch rum, der
Immer
Arme.
Um den Tisch, genau. Und er wartete und wartete. Und man konnte es einfach live im Fernsehen mitverfolgen, wie Donald Trump ihn eigentlich auflaufen ließ.
Also vor allem auch immer so angekündigt, was ja auch die PiS hier immer erklärt, Andrzej Duda hat eben das besondere Verhältnis zu Donald Trump. Die kennen sich schon so lange. Das sind Freunde. Das wurde so demontiert, weil dieser arme Mensch da einfach ewig auf und ab gelaufen ist und Donald Trump kam halt nicht.
Duda ist aus zwei Gründen hingefahren. Zum einen wollte er nochmal sicherstellen oder versuchen, dass die Europäer mit im Verhandlungstisch sitzen, wenn es um den Frieden in der Ukraine geht, eben nicht zwischen, dass das nicht nur zwischen den USA und Russland verhandelt wird. Und zum anderen besteht da die Angst, dass möglicherweise die USA Truppen, die jetzt noch in Polen stationiert sind, ungefähr 10.000 Soldaten, abgezogen werden.
Und das hat ja nicht so gut funktioniert bei diesem Besuch. Andrzej Duda hat versucht, danach noch irgendwie das Beste draus zu machen. Ich habe mit 3 wichtigen amerikanischen Politikern gesprochen, auch mit dem wichtigsten, also Präsident Donald Trump. Keiner von ihnen hat auch nur im geringsten angedeutet, dass es zu einer Schwächung der amerikanischen Präsenz in Polen kommen könnte. Ich habe Verteidigungsminister Hegseth gesagt, dass ich gern die amerikanischen Truppen in Polen verstärken würde. Er hat es nicht ausgeschlossen.
Also er hat es schon als großen diplomatischen Erfolg dargestellt, diesen Besuch. Ne?
Der ist halt nicht ist. Aber das ist eben diese Strategie der Annäherung an Donald Trump. Dasein, Präsenz zeigen, wir sind die Guten.
Ja, und auch wirklich kein Wort der Kritik. Ne? Also da wird gar nichts kritisiert oder irgendwie mal widersprochen bei irgendwas.
Und auch, und das kennt man von der PiS, das haben wir auch sehr deutlich gesehen, als sie noch regiert haben, diese Bereitschaft, die USA über alles andere zu stellen. Mit einem Blick in die Geschichte kann man das natürlich ein bisschen verstehen. Es gab vor dem Zweiten Weltkrieg Beistandsabkommen mit anderen Ländern, mit Frankreich, mit Großbritannien, die eigentlich hätten helfen müssen, als Deutschland und die Sowjetunion angegriffen haben 1939. Und sie haben eben nicht geholfen, sie sind eben nicht gekommen. Das prägt auch Politik bis heute, weil man hier in Polen sagt, und das ist auch nicht falsch, auf die USA war immer Verlass. Und jetzt ist die große Frage, ist eben immer noch Verlass auf die USA oder ist das alles vorbei? Andrzej Duda und die Peace setzen darauf zu sagen, nein, 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 das sind unsere Partner. Und zu denen halten wir jetzt, und zwar selbst, wenn wir andere Partner dafür fallen lassen müssen. Und ein Beispiel war eine Aussage von Karol Nawrocki am 4. März. Karol Nawrocki, ihr erinnert euch, wir haben schon mal drüber gesprochen, ist der Präsidentschaftskandidat der PiS für die Präsidentschaftswahlen, die hier am 18. Mai stattfinden. Nach diesem misslungenen Treffen zwischen Trump, Zelensky, J.D. Vance, Marco Rubio im Weißen Haus, was so eskaliert ist, was dann abgebrochen wurde, hat Nawrocki sich eben nicht nur auf die Seite von Donald Trump gestellt, sondern ganz klar gegen den bisher unverbrüchlichen Partner Ukraine. Das sind schlechte Neuigkeiten, sowohl für die Ukraine als auch für unsere Region. Aber das ist die Folge der Undankbarkeit von Präsident Zelensky und seiner Unfähigkeit, internationale Politik zu führen. Ich möchte, dass das anders aussieht, aber ich war von Anfang an beunruhigt darüber, wie sich Präsident Zelensky auch Polen gegenüber verhält.
Polski podnosi.
Der lässt eigentlich die Ukraine fallen, um einfach ganz klar Position zu beziehen pro USA in diesem Konflikt. Nur die Frage ist, wenn man ein bisschen versteht, wie Donald Trump funktioniert, der jemand ist, der vor allem jemanden als Partner auf Augenhöhe wahrnimmt, der ähnlich stark ist, dann fragt man sich, ob diese Strategie funktionieren kann, die ja doch eher als Strategie der Schwäche zu bewerten ist, also als Strategie der Abhängigkeit. Die zweite Strategie, die wir hier beobachten gerade, das ist die, die die Regierung hier in Polen fährt, also zum Beispiel Donald Tusk, Radosław Sikorski. Und hier versucht man eben möglichst viel Selbstbewusstsein auszustrahlen und ganz klare Ansagen gegenüber den USA zu machen.
Gutes Beispiel dafür war der Auftritt von Radosław Sikorski, also den wir jetzt auch gerade bei Twitter erlebt haben, dem polnischen Außenminister vor der UN-Vollversammlung am 24. Februar, also dem dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und an diesem Tag steht Radosław Sikorski dort in der Vollversammlung und sagt, wenn wir nochmal zurückdenken, wie das war vor 3 Jahren, als der Krieg losging, da haben wir uns ja auch getroffen und da haben wir auch eine Resolution verabschiedet und da waren wir alle einer Meinung, da haben wir sehr klar diesen Angriffskrieg verurteilt.
Opinions in this body began to shift, not because
die Meinung mancher hier hat sich verändert. Nicht, weil sich die Fakten geändert hätten, sondern aus Eigeninteresse. Manche unserer Mitgliedstaaten scheinen jetzt zu glauben, dass sich ein Ende des Krieges um jeden Preis und die Rückkehr zum Tagesgeschäft mit Russland bezahlt machen wird. Als Vertreter eines Nachbarlandes von Russland und der Ukraine kann ich Ihnen sagen, das wird es nicht.
I can tell you, it will not.
Ist ziemlich klar, wen er damit meint.
Da sehen wir diese andere Strategie. Also eine klare Aussage, selbstbewusst auftreten, ohne direkt die USA anzugreifen.
Ein anderes Beispiel kommt von Donald Tusk, der sich sofort, nachdem klar wurde, die USA werden die Ukraine-Hilfen vorerst einstellen, dazu äußert. Denn hier in Polen ist das schon deutlich spürbar gewesen. Die Situation ist ernst. Ich brauche niemanden davon zu überzeugen, dass sich die Regierung jetzt ganz besonders darauf konzentrieren muss. Heute wurde bekannt gegeben, dass die amerikanische Hilfe für die Ukraine eingestellt wird und vielleicht auch Sanktionen für Russland gelockert werden. Wir haben keinen Grund anzunehmen, dass das nur leere Worte sind. Denn die Meldungen von der Grenze, von unserem Hub in Jasionka, bestätigen die amerikanischen Ankündigungen. Das stellt Europa, die Ukraine und Polen vor eine schwierige Situation. Aber wir müssen dem entgegengehen. Man muss die Realität annehmen.
Jasionka, nur kurz zur Erklärung, ist der Militärflughafen bei Rzeszów, also direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze, und über diesen Flughafen, das ist das, was Donald Tusk gerade den Hub nannte, ist die komplette, nicht nur die amerikanische, geht die komplette Militärhilfe.
Auch humanitäre Hilfe.
Auch humanitäre Hilfe für die Ukraine. Das wird dahin geflogen und geht dann von dort aus per Zug in die Ukraine. Und dieser Flughafen ist ganz stark abgesichert. Da stehen Patriot-Flugabwehrraketen und so. Also das ist ein ganz zentraler Punkt.
Und offenbar ist da jetzt schon zu spüren, dass gerade eben nichts mehr von diesem Hub Richtung Ukraine geht.
Kurz danach wurde bekannt, dass eben nicht nur Militärgüter, also Waffen, Munition etc., nicht mehr in die Ukraine gehen, sondern die auch keine Aufklärungsdaten mehr kriegen.
Und seine Strategie ist eben jetzt nicht, so eine Art Beschwichtigung gegenüber den USA zu fahren, sondern er sagt halt, okay, wir müssen eben diese neue Realität jetzt annehmen und müssen daraus unsere Konsequenzen ziehen. Er plädiert für ein starkes Europa, vor allem sicherheitspolitisch und trotzdem gleichzeitig für gute Beziehungen zu den USA. Er hat am Freitag letzte Woche eine sicherheitspolitische Rede hier im Sejm, im polnischen Parlament gehalten und da hat er das nochmal ganz deutlich gemacht.
500 Millionen Europäer.
500 Millionen Europäer flehen 300 Millionen Amerikaner an, dass sie uns vor 140 Millionen Russen schützen, die seit 3 Jahren nicht imstande sind, 40 Millionen Ukrainer zu besiegen.
Nie ma żadnego powodu.
Es gibt keinen Grund, wirklich objektiv keinen Grund, dass Europa irgendwelche Komplexe gegenüber Russland hat, wenn es um die realen Möglichkeiten geht.
Und gleichzeitig, das muss man schon klarstellen, auch Tusk will die Konfrontation mit Donald Trump nicht haben. Also auch ihm ist ja daran gelegen, dass es diese guten Verbindungen in die USA gibt. Aber er scheint zu glauben, oder zumindest interpretieren wir das so, dass man diese guten Verbindungen eben eher herstellt, indem man sich selbst auf die Hinterbeine stellt und selbst klar macht, hier stehen wir, hier ist Europa.
Stärke demonstriert.
Genau, also diese Politik, die eben, und insofern passen wir heute hier gut in dieses Lotus und in vergangene Zeiten, die eben mit dieser Kraftmeierei funktioniert. Dieses, wer hat hier die dicksten Argumente? Selbe Rede von Donald Tusk vergangenen Freitag zeigt dann auch sofort, wie er sich das vorstellt. Mit dem europäischen Selbstbewusstsein, dass Polen massiv aufrüstet, dass die Ostgrenze militärisch befestigt wird. Das haben wir hier des Öfteren schon mal erzählt. Wenn ihr das nachhören wollt, die Folge hieß mit Schild und Kuppel unter anderem. Da ging es um das Tarcza Wschód, also den östlichen Schild, wo zum ersten Mal so richtig klar wurde, dass man sich hier in Polen ganz ernsthaft auf einen russischen Angriff vorbereitet, nämlich wirklich mit Panzersperren, wirklich mit Bunkern, mit einer militärischen Infrastruktur an der Ostgrenze für den konkreten Fall, dass dort russische Panzer ankommen. Jetzt steht Donald Tusk vergangenen Freitag in dieser Rede im polnischen Parlament und sagt, er habe den Verteidigungsminister beauftragt zu prüfen, inwiefern Polen aus den Abkommen von Ottawa und Dublin aussteigen könne. Und da habe ich kurz die Luft angehalten. Denn das Abkommen von Ottawa ist ein Abkommen, was Antipersonen-Landminen ächtet. Das Abkommen von Dublin ist ein ähnliches Verbot für Streumunition, für Streubomben. Also Geschosse, die sich wiederum in ganz viele kleine Geschosse und Sprengsätze aufteilen. Beides Waffensysteme, die eben vor allem ausschließlich darauf setzen, Menschen zu töten oder schwer zu verletzen, zu verstümmeln. Und beides Waffensysteme, die ganz, ganz krass Zivilisten treffen, weil sie eben oft im Boden liegen bleiben. Selbst wenn die Kampfhandlungen schon lange vorbei sind, ist das Zeug, was nachher Kinder finden. Aus diesen Abkommen will Polen jetzt aussteigen.
Man muss dazu sagen, Polen ist nicht das erste Land, ne? Auch innerhalb Europas.
Aber ich finde, es zeigt nochmal so deutlich, in was für einer Welt wir gerade leben und was da diskutiert wird.
Das sagt ja auch Donald Tusk dann im Anstoß an, nachdem er das ankündigt, hat er das ja auch mal genau so begründet. Wir müssen uns nichts vormachen. Das ist nicht schön, auch nicht angenehm, das wissen wir. Das Problem ist, dass in unserer Nachbarschaft diejenigen, von denen wir uns fürchten müssen, die am Krieg teilnehmen, darüber verfügen.
Ja, also auch das versetzt uns dann doch ein paar Jahrzehnte zurück. Donald Tusk derselbe sagte auch, dass wir als Europa an dem Wettrüsten, das war sein Wort, teilnehmen müssen und müssen das gewinnen. Und auch Donald Tusk, es wäre schon eigentlich gut, wenn Polen auch eine eigene Nuklearwaffe hätte.
Genau, das eine ist die militärische Aufrüstung, was also das ganze Material angeht. Und das andere ist natürlich auch die personelle Verstärkung der Armee. Im Moment liegt die polnische Armee bei ungefähr 200.000 Soldatinnen und Soldaten. Und Donald Tusk hat auch in dieser sicherheitspolitischen Rede angekündigt, dass man langfristig, also beziehungsweise eigentlich mittelfristig schon auf 500.000 kommen will.
500.000 für ein Land mit etwa 40 Millionen Menschen. Also das ist unglaublich viel.
Wie will er das machen? So ganz genau wissen wir es noch nicht, aber er will auf jeden Fall, so hat er es angekündigt, bis Ende des Jahres ein Programm ans Laufen bringen, das am Ende gewährleistet, dass jeder Mann und auch gerne auch Frauen, er hat gesagt erstmal vor allem Männer, sollen zumindest befähigt sein, im Falle des Falles eingezogen zu werden und eine Grundausbildung absolviert zu haben.
Das gab ein großes Aha, denn in Polen ist seit 2010 der Wehrdienst abgeschafft. Und dann stand kurz die Frage im Raum, kommt er jetzt zurück? Nee, sagt Donald Tusk, so ist es nicht gemeint, sondern eigentlich wollen sie das System ausbauen, über das auch wir hier schon gesprochen und über das auch wir schon berichtet haben, nämlich diese vielen, vielen freiwilligen Kurse, die es gibt. Also heute, wir zeichnen wieder auf, am Dienstag hat Tusk das nochmal ein bisschen genauer erklärt und sagt eben, für einen Monat, den man an so einem Kurs teilnimmt, soll es 6.000 Zlotys geben, also umgerechnet, bin jetzt zu faul genau nachzurechnen, aber über den Daumen gepeilt, 1.200 Euro. Und das endet mit einem militärischen Eid. Also man ist dann auch
Reservist
und abrufbar. Und das Ziel ist, dass 2027 oder ab 2027 pro Jahr 100.000 Menschen ausgebildet werden.
Also wir sehen jetzt diese zwei Strategien. Eine, die vor allem die Peace fährt, zu Amerika halten, sich weiter oder wieder annähern und möglichst alle Wogen glätten, die sich da aufgetürmt haben möglicherweise.
Und sich im Zweifel dafür verbiegen.
Und eben die zweite Strategie, die eher von den Regierungsvertretern gefahren wird, selbstbewusst auftreten, klare Ansagen machen und Stärke demonstrieren.
Und dafür im Zweifel, wie wir jetzt gesehen haben bei Sikorski und Musk, auch Haue kassieren.
Was ist jetzt also die erfolgsversprechendere Variante? Darüber haben wir gesprochen mit Piotr Buras, dem Leiter des European Council on Foreign Relations hier in Warschau.
Das war, muss man dazu sagen, der Gast in der allerersten Folge dieses Podcasts. Und wir sind ja gerade, wir feiern ja, wir sind bei Folge 40. Also haben wir Piotr Buras wieder eingeladen.
In unser Dachkämmerlein allerdings.
Er hat leider das gute Lotusessen nicht abbekommen.
Herr Buras, schön, dass Sie wieder bei uns sind.
Ja, vielen Dank.
Herzlich willkommen. Hallo.
Herzlich willkommen in der 40. Folge, genau. Nachdem Sie die erste Folge mit aufgemacht haben.
Eine große Ehre.
Das freut uns für uns. Herr Buras, dieser Clash, von dem wir gerade gesprochen haben, zwischen Sikorski, Elon Musk und Marco Rubio, was war das? War das ein diplomatischer Fehltritt von Sikorski oder doch eher so eine notwendige Demonstration von strategischer Unabhängigkeit Polens?
Naja, ich glaube, das war eher das Letztere. Und dass Sikorski sich auch auf seinen Austausch mit Musk und Rubio eingelassen hat, das ist auch ein Zeichen eben dieser Krisensituation, in der wir uns derzeit befinden, in den polnisch-amerikanischen Beziehungen, wo wir nicht wissen, inwieweit wir uns auf die Amerikaner überhaupt noch verlassen können. Ich glaube, er muss auch von dieser Aggressivität überrascht gewesen sein. Aber das ist eben Teil des Ganzen, von dem ich gesprochen habe. Da ist einiges gerade im Fluss und dieses Verhältnis zwischen Polen und Amerika ist, glaube ich, jetzt in einer völlig neuen Phase und wird wahrscheinlich nicht so bleiben wie es früher war.
Wir sehen ja auch generell so eine gewisse Orientierungslosigkeit. Wie sollte sich denn Polen bewegen, Ihrer Meinung nach, auf der internationalen Bühne, um gleichzeitig diese über Jahrzehnte aufgebaute Verbindung nach Washington auch nicht kaputt zu machen?
Naja, das ist eben diese Zwickmühle, in die wir geraten sind. Gleichzeitig haben wir auch diese innenpolitische Dimension dieser Debatte über das transatlantische Verhältnis und da scheiden sich die Geister. Also die Regierung muss beides tun. Also sie muss sich sowohl um das Verhältnis zu Amerika kümmern. Also ich glaube, das wäre unverantwortlich und auch kaum irgendwie nachvollziehbar, wenn man eben diesen Gedanken komplett verwerfen würde, wir können diese Beziehung doch irgendwie retten. Aber sie muss auch in die Beziehungen zu unseren westeuropäischen Partnern investieren. Sie muss sich auch dafür einsetzen, dass Europa viel mehr macht. Und das alles ist ganz neu in Polen. Die Weiche ist neu gestellt worden von Tusk. Also der Polen ist in der Avantgarde dieser Debatte über neues Geld für Europa, für Verteidigung, über neue Fähigkeiten. Die Opposition wiederum, die Trump ideologisch nahesteht und die sich, die glaube ich, schon eine politische Chance auch in dieser neuen Konstellation erblickt hat.
Also die Peace an
die
der
Peace,
Stelle.
Die ja. Peace.
Wobei man ja sagen muss, dass es, also die Annäherung Trumps an Putin ja für die Peace durchaus ein Problem ist.
Also und das ist eben das Dilemma. Also was zählt mehr? Ich glaube, das ist die Frage, die man sich in Polen jetzt stellen muss. Also was zählt eigentlich mehr? Die Nähe zu Trump oder die pro-russische Wende in der amerikanischen Politik unter Trump? Das Erste, das heißt die Nähe zu Trump, das kann man irgendwie gut verkaufen. Man kann sagen, wir sind dem stärksten Mann dieser Welt am nächsten und damit sind wir auch politisch glaubwürdig. Und ich glaube, bei einigen verfängt wahrscheinlich diese Argumentation. Also das ist eine neue Welt, das ist eine neue Geopolitik, das ist eine komplett neue Lage und wir müssen uns daran anpassen. Ja, und da können wir keinen anderen amerikanischen Präsidenten wählen. Wir müssen uns mit ihm arrangieren. Und dazu kommt noch, und das ist ja bei diesem Narrativ von The Peace ganz stark ausgeprägt, ein großes Misstrauen gegenüber unseren westeuropäischen Nachbarn. Und Tusk steht in diesem Narrativ für diesen Kurs mit den Westeuropäern eine gemeinsame Sache zu machen.
Welche Rolle spielt denn genau bei dieser Frage auch der Präsidentschaftswahlkampf, der ja hier doch schon, auch wenn die Wahl erst am 18. Mai ist, aber trotzdem ist der Wahlkampf ja schon im vollen Gange.
Es ist interessant, weil wir hier mit einem anderen Nebenschauplatz zu tun haben und da geht es nicht vordergründig um Amerika, sondern um die Ukraine. Der Kandidat, der Peace zum Beispiel, der positioniert sich sowohl pro-amerikanisch oder pro-Trump, aber auch sehr Ukraine-skeptisch oder Ukraine-kritisch, wenn nicht anti-ukrainisch ab und zu. Trump, naja, ganz klar, steht für einen völlig neuen Kurs gegenüber der Ukraine und dem Krieg. Und man kann diesen Kurs in Polen nicht irgendwie hundertprozentig unterstützen. Man kann aber sagen, Zelensky ist selbst schuld. Und da kann man ein Narrativ entwickeln, das bei vielen, vor allem so rechtsorientierten Wähler, ziemlich gut verfängt. Nicht primär wegen der Trump-Nähe, sondern wegen der Ukraine-kritischen Haltung. Dieser Konflikt wird eben auf diesem Feld ausgetragen, also zwischen den beiden Kandidaten, den wichtigsten Präsidentschaftskandidaten, Trzaskowski von der Bürgerplattform, von der Liberalen Partei, von Donald Tusk und dann Karol Nawrocki von der PiS. Da gibt es klare Unterschiede, wenn es um die Positionierung gegenüber der Ukraine geht. Aber natürlich im Hintergrund steht die Frage nach der amerikanischen Politik und der Beziehung zu Trump.
Aber um da nochmal nachzuhaken, würde es den polnischen Parteien, dem politischen Personal in Polen leichter fallen, eine neue Haltung den USA gegenüber zu entwickeln, wenn es diesen Präsidentschaftswahlkampf gerade nicht gäbe?
Alles wäre leichter, wenn es diese Präsidentschaftswahl nicht gäbe. Also politisch ist es natürlich ein Faktor, der für Donald Tusk, für den Regierungschef, eine große Herausforderung ist. Und er misst wirklich diese Präsidentschaftswahl eine enorme Bedeutung bei. Ich glaube auch aus nachvollziehbaren Gründen. Also wenn jetzt irgendwie ein populistischer Präsident oder ein rechter Präsident in Polen gewählt werden sollte, dann ist das politische Projekt von Donald Tusk am Ende. Dann ist es möglicherweise nur die Frage der Zeit, dass die Populisten in Polen auch an die Macht zurückkommen, mit allen Konsequenzen auch für Europa, für die EU, für das Verhältnis zu Amerika und so weiter, zu Trump. Egal, wo man hinschaut, ob das Verhältnis zu Deutschland ist oder Klimapolitik oder Migrationspolitik oder auch Trump. Und da muss Tusk eben immer im Hinterkopf haben, welchen Einfluss, welche Auswirkung in seine Positionierung auf den Ausgang der Präsidentschaftswahlen haben könnte. Und damit neigt er immer zur Vorsicht.
Donald Tusk ist ja genau einer derjenigen, die dann darauf jetzt sehr pochen, dass die EU jetzt eben umso stärker sich also verteidigungspolitisch aufstellt. Und gleichzeitig beim Thema Sicherheitsgarantien für die Ukraine nimmt er ja doch eine andere Position ein als beispielsweise Frankreich und Großbritannien, wenn es darum geht, Truppen in die Ukraine zu entsenden als Sicherheitsgarantie. Ich frage mich, wenn der Wahlkampf oder die Präsidentschaftswahl vorbei ist, wird er dann da nochmal umschwenken? Also ist auch diese Position jetzt da dem Wahlkampf geschuldet?
Ich glaube, zum Teil ist sie dem Wahlkampf geschuldet, zumal eben es noch keinen Frieden in der Ukraine gibt, den man irgendwie überwachen könnte. Es gibt noch keinen Waffenstillstand. Waffenstillstand, also die unmittelbare Entscheidung, Truppen in die Ukraine zu entsenden, steht überhaupt nicht an. Und ich glaube, da ist Tusk gut beraten, eben dem Thema so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil er natürlich weiß, dass ein Großteil der polnischen Gesellschaft, ich glaube so gegen 70%, gegen eine polnische Beteiligung an einem solchen Kontingent momentan ist. Aber es gibt natürlich auch einen anderen Grund dafür, dass Polen skeptisch ist, wenn es darum geht, eigene Truppen in die Ukraine zu entsenden, dass Polen im Rahmen der NATO bestimmte Verpflichtungen eingegangen ist, wenn es um die Ostflanke des Bündnisses geht. Weil man kann nicht beides machen, wahrscheinlich auf einmal. Alle Verpflichtungen im Rahmen der NATO erfüllen und gleichzeitig noch einige tausend Soldaten in der Ukraine haben.
Nochmal zurückkommt auf die USA und den transatlantischen Blick. Könnte denn Polen aus dieser Orientierungslosigkeit jetzt vielleicht sogar erfolgreich herauskommen, indem man sich so ein bisschen als in Anführungsstrichen NATO-Musterschüler, der man ja ist, 4,7% Bruttoinlandsprodukt für die Rüstung sind dieses Jahr zumindest geplant. Polen war eigentlich immer dabei, wenn es um irgendwas ging, wo man dabei sein konnte, um zu zeigen, dass man ganz wichtig ist in der NATO und sich da einbringen möchte. Kann man daraus nicht auch Kapital schlagen? Könnte Polen nicht quasi die europäisch-amerikanische Brücke schlagen?
Ja, ich glaube, das ist eine Hoffnung, die von vielen noch in Polen gehegt wird. Aber da bin ich ziemlich skeptisch, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sollen tatsächlich nicht darauf setzen, dass wir als Musterschüler in der NATO oder der beste Freund Amerikas jetzt irgendwie eine andere Behandlung bekommen. Dänemark ist auch ein Land, das immer ein Musterschüler oder Musterknabe der NATO gewesen ist und vor allem auch ein sehr zuverlässiger Freund Amerikas. Und jetzt kommt der amerikanische Präsident und verlangt ein Stück des dänischen Territoriums von.
Also Sie sagen, in Polen sollte man den Spagat nicht zu sehr ausreizen oder nicht sich zu sehr überanstrengen, um noch zu versuchen, irgendwie die guten Beziehungen zu den USA zu halten und dafür vielleicht aber die europäische Einigung oder Einheit irgendwie aufs Spiel zu setzen, sondern sich da dann doch lieber Richtung EU orientieren?
Das glaube ich schon. Also ich glaube, es ist allen klar, wenn man beobachtet, wie Macron oder Starmer sich verhalten, die kritisieren Trump auch nicht öffentlich und die versuchen, das Beste irgendwie rauszuholen aus diesem Verhältnis und so viel zu retten, wie es noch zu retten ist. Und ich glaube, das wird auch die polnische Haltung bleiben und es sollte auch so sein. Aber auf keinen Fall sollte Polen, und ich glaube, diese Regierung ist sich dieser Gefahr bewusst, auf Kosten Europas ein Sonderverhältnis zur Trump-Administration aufzubauen.
Werfen wir doch vielleicht zum Abschluss nochmal den großen Blick nach vorn. Ist ganz viel ins Rutschen gekommen, ganz viel wird gerade neu definiert. Wenn Sie da drauf schauen, was glauben Sie, wie kann diese neue Welt aussehen und was kann Polens Position sein in dieser neuen Welt? In, weiß ich nicht, hätte jetzt früher gesagt, vielleicht in 10 Jahren, aber so schnell wie alles gerade geht, würde ich sagen, in 3 vielleicht?
Das ist wirklich momentan nicht absehbar. Also wirklich nicht absehbar. Das hängt alles davon ab, zumindest wenn es um Europa geht, wie der Krieg in der Ukraine ausgehen wird. Was nur absehbar ist, dass wir in einer Welt leben, jetzt schon leben und auch in 3 Jahren wahrscheinlich leben werden, die viel gefährlicher ist und viel instabiler, viel unberechenbarer als das, was wir bisher kannten. Und Polen kann sich in dieser neuen Realität nur wiederfinden, wenn es versucht, im europäischen Rahmen, wenn es versucht, eben diese Koalition der Willigen zu stärken. Alleine sind wir auf einem verlorenen Posten.
Puh, ich brauche erstmal einen Schnaps.
Man war jetzt nicht so optimistisch, aber wir feiern ja auch. Es ist die 40. Folge und wir müssen natürlich das Hausgetränk im Lotus zu uns nehmen.
Ihr wisst ja, wo wir sitzen.
Ein Kieliszek mit schönem, kalten Wodka.
In einem runter, ne?
Mhm.
Auf den Podcast.
Und vielleicht auch auf den Frieden.
Und die Welt dreht sich gerade rasant weiter. Am Dienstag haben wir diese Folge aufgenommen. Dienstagabend kam dann die Nachricht, dass sich die USA und die Ukraine auf Bedingungen für eine Waffenruhe geeinigt haben.
Gleichzeitig haben die USA die Lieferung von Waffen und Aufklärungsmaterial an die Ukraine wieder aufgenommen. Jetzt liegt der Ball also bei Russland.
Wie die Welt in 2 Wochen aussieht und wie sich Polen versucht, darin zurechtzufinden, das erfahrt ihr dann natürlich hier bei uns in Polen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
Bis dahin, do usłyszenia.
Tschüssikowski.